Korbleger, ein Basketball-Podcast für Kids.
Sehr geehrte Damen und Herren, es ist Sonntag, der 27.10. Sie hören Korbleger, den Basketball-Podcast für Kinder, Jugendliche und Junggebliebene. Heute habe ich einen Doppelpack für euch, zwei Interviews zum Preis von einem. Und zwar habe ich Christoph Büker schon im Sommer 2023 interviewt. Das war beim Supercup, kurz vor der WM. Und geholfen hat mir dabei mein Bruder Fiete. Also hören wir jetzt erstmal das Interview.
Danke, dass wir dich interviewen durften. Stell dich doch mal vor.
Ja, mein Name ist Christoph Büker. Ich bin Leiter der Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Basketballbund. Das mache ich schon 25 Jahre und ein bisschen mehr. Insofern bin schon lange dabei und macht trotzdem immer noch Spaß.
Wie viele Reporter kommen heute zum Supercup?
Ich habe heute ungefähr 15 Journalisten, die für Medien arbeiten und dazu nochmal ungefähr 15 Fotografen. Die Halle ist hier sehr, sehr eng, also viel mehr könnte die auch nicht aufnehmen. In Berlin zum Beispiel waren es über 50 insgesamt, aber hier sind es, wie gesagt, zusammen 30.
Kennst du die mittlerweile alle persönlich?
Ja klar, wenn man im Hotel zusammen ist und zusammen isst und zusammen die ganzen Fahrten macht, dann kennt man die natürlich. Den einen besser, den anderen nicht so gut, aber klar, also auch die Spieler, die halt früher mitgespielt haben, die kennt man dann schon. Aber wie gesagt, mit dem einen kommt man besser, mit dem anderen nicht ganz so gut, aber insgesamt ist eine super Stimmung bei uns.
Fährst du mit der Mannschaft zur WM?
Ja, das sind so die Höhepunkte von meinem Job, dass ich halt überall mit hinfahren kann und schon die ganze Welt gesehen habe mit dem Basketball. Und ganz besonders dieses Jahr ist natürlich mit Japan und mit Abu Dhabi vorher und dann auch hoffentlich mit Manila ganz besonders spannend.
Also ist das Reisen mit der Mannschaft das Beste an deinem Job?
Nee, das Beste sind schon die Spiele. Wenn man bei den Spielen dabei ist und sieht, wie die Jungs spielen und natürlich schöner, wenn sie gewinnen. Aber das Reisen ist natürlich auch ganz weit vorne, ganz klar.
Gibt es auch bei was Blödes an deinem Job?
Naja, was heißt blöd? Es ist halt schon sehr zeitintensiv, viele Abende, viele Wochenenden. Aber da es Basketball ist und das mein Leben ist oder ein Teil meines Lebens, hält man das aus. Aber natürlich gibt es auch mal Situationen, die nicht so schön sind. Wenn man verloren hat und so, ist natürlich alles nicht so schön, wie wenn man gewonnen hat zum Beispiel.
Hast du selber mal Basketball gespielt?
Ja, ich habe auch über 20 Jahre Basketball gespielt. Bin in Paderborn aufgewachsen, habe da in der zweiten Liga gespielt und dann später in Münster während meines Studiums. Und Basketballer durch und durch.
Was glaubst du, wie weit die Mannschaft bei der WM kommt?
Ich habe ja eben schon mal gesagt, ich hoffe sehr, dass wir auf die Philippinen kommen, nach Manila. Das hieße dann, wir sind unter den besten 8. Und wenn man unter den besten 8 ist, dann will man natürlich auch weiter. Aber das jetzt so genau vorherzusagen, ist schwierig. Traum von allen ist eine Medaille und dafür tun wir alles.
Welche Pressemitteilung würdest du gerne mal schreiben?
Deutschland gewinnt den World Cup.
Welche Frage von Reportern möchtest du am liebsten nie wieder hören?
Boah, das ist jetzt ganz schwierig. Ja, es gibt viele Fragen, die einen dann irgendwann stören, gerade wenn man verloren hat. Woran hat es gelegen? Warum haben sie verloren und so? Das müssen dann natürlich Trainer und so beantworten. Aber grundsätzlich haben natürlich die Medien das Recht, alles zu fragen, was sie wissen wollen. Und eine ganz konkrete Frage habe ich jetzt leider nicht für euch.
Was genau sind deine Aufgaben?
Ja, das ist eine ganze Menge. Also einmal natürlich ein großer Bereich ist die Berichterstattung über alles, was bei uns passiert. Das ist ja viel mehr als Nationalmannschaft Herren. Wir haben die Damen, wir haben ganz viele Jugendnationalmannschaften. Wir haben 3x3 und auch sonst noch ganz viel. Darüber berichten wir, nicht nur ich alleine, sondern ich habe zwei Kollegen. Und dann die Organisation mit den Medien, dass sie alle ihre Plätze bekommen, Akkreditierung und solche Sachen und Kontakt halten zu den Medien während der ganzen Zeit, Fragen beantworten, ob am Telefon oder E-Mail oder sonst wie. Ich habe einen Kollegen, der betreut die Social Media, aber das mache ich halt auch ein bisschen mit. Insofern ist es schon sehr, sehr vielseitig.
Danke, dass wir dich interviewen durften.
Sehr gerne.
Dann kam die Weltmeisterschaft, dann kam Olympia. Und irgendwie wollte ich nochmal mit Christoph sprechen. Also haben wir das gemacht. Und jetzt könnt ihr reinhören und erfahren, wie das Leben des Pressesprechers des Weltmeisters ist. Ich sag mal, auf geht's. Erstmal danke, dass du die Zeit genommen hast.
Ja klar, gerne.
Die erste Frage ist einfach. Vor einem Jahr hast du beim Deutsch-Supercup gesagt, dass du gerne mal die Pressemitteilung, dass Deutschland Weltmeister ist, schreiben würdest. Das konntest du dann ja knapp 4 Wochen später machen. Was ist deine nächste Lieblingspressemitteilung?
Oh, erstmal kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber das ist sehr interessant. Das war in der Tat eine sehr angenehme Meldung. Klar, bei Olympia hatte ich auch schon so eine Medaillenmeldung so ein bisschen im Kopf und ein bisschen vorbereitet, aber das ist ja leider nichts geworden. Ja, es geht ja bei uns immer Schlag auf Schlag. Nächstes Jahr ist Europameisterschaft und wenn wir da schreiben, Weltmeister holt EM-Medaille, dann wäre ich damit auch schon sehr, sehr zufrieden.
Okay, dann stell dich doch mal vor.
Ja, mein Name ist Christoph Büker. Ich bin seit ganz langen Jahren, genau sind es jetzt 27, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Basketballbund. Bin danach im Studium reingerutscht, habe aber auch ein bisschen Hobby zum Beruf gemacht, weil ich auch früher lange Jahre Basketball gespielt habe. Das geht jetzt nicht mehr so gut, weil mein eines Knie ein bisschen kaputt ist, aber auf jeden Fall ja, habe ich die Zeit, die Dirk Nowitzki-Zeit, die Zeit der ersten Erfolge und dann der langen Dürrezeit und jetzt die letzten 3 Jahre mitmachen dürfen. Und das, ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, damals den Weg einzuschlagen in diese Richtung.
Genau, du hast ja gerade gesagt, du hast auch gespielt. Auf welcher Position hast du denn gespielt?
Heute würde man sagen auf der 3. Damals war das noch nicht so ausgeprägt. Da gab es dann mehr oder weniger linker, rechter Flügel, also Flügelspieler. Ich habe zum Glück die Anfänge oder ich bin da so reingewachsen, als die Dreierlinie eingeführt wurde. Das war genau meine Distanz. Nicht so ein guter Verteidiger, aber offensiv immer für alles zu haben. Insofern ja, war das eine schöne Zeit.
Du bist 1984 mit den Paderborn Baskets in die zweite Liga aufgestiegen. Was war dein größter Erfolg als Spieler?
Oh, da sind wir schon ziemlich nah dran, würde ich sagen, weil ich habe mir dann leider nach wenigen Zweitligaspielen das Knie so kaputt gemacht, dass es für ganz hoch nicht mehr gereicht hat. Aber dieser Aufstieg in die zweite Liga und dann ein paar so ein bisschen da gespielt zu haben, ich glaube, das ist schon so das Höchste, was ich erreicht habe. In der Jugend sind wir mal Westdeutscher Meister geworden und waren Zweiter bei deutschen Meisterschaften. Das sind sicherlich auch große Erfolge mit dem VBC Paderborn, so hieß es damals noch. Ja. Das war so das Wesentliche.
Du hast auch eine Zeit beim UBC Münster gespielt. Bist du noch manchmal beim Spielen der Uni Baskets Münster?
Leider nicht mehr. Ich war damals in Münster, ich habe in Münster studiert und das Studentenleben und die Zeit auch sehr genossen, sodass ich ziemlich viele Jahre da war und das Studium jetzt nicht so durchprescht bin, sondern mir Zeit gelassen habe. Da habe ich, glaube ich, 9 Jahre in Münster gespielt. Aber allein dadurch, dass ich danach aus familiären Gründen halt weggezogen bin, sehe ich den UBC jetzt nur noch ganz selten ab und zu mal im Stream. Es interessiert mich schon, wie die spielen und so. Und die sind ja auch umgezogen in eine große Halle, wo früher nur die Volleyballerinnen gespielt haben. Das ist schon interessant. Da haben wir sogar schon Länderspiele gehabt in der Halle. Aber sonst ist der Kontakt eigentlich auf ein Minimum beschränkt. Und ich komme auch nur ganz, ganz selten selber mal nach Münster, leider.
Genau, du hast ja gesagt, du kannst jetzt nicht mehr so gut spielen wegen deinem Knie. Hast du denn schon mal 1-gegen-1 gegen Franz Wagner gespielt?
Nee, ich glaube, das ist auch gut. Für mich auf jeden Fall, denn da hätte ich nicht viel auszurichten. Also verteidigungsmäßig sowieso nicht. Vielleicht wird er mich mal 1-2 werfen lassen, aber ich glaube, das hätte sich spätestens nach 2-3 Minuten mit meinem Knie so erledigt, dass ich danach wahrscheinlich 3 Wochen bräuchte, bis ich wieder einigermaßen laufen kann. Insofern war das am Anfang, als ich noch jünger war. So, da war ich ja fast so alt wie die Nationalspieler oder ungefähr im gleichen Alter. Da konnte man noch mal so ein bisschen Späße machen im Training, ein bisschen gegeneinander werfen oder sowas. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die sind sowas von Lichtjahre entfernt von irgendwas, was ich jemals geleistet habe. Insofern lassen wir das lieber. Ab und zu werfen wir mal von der Mittellinie nach dem Training. Da habe ich auch schon mal getroffen und ein bisschen Kleingeld abgesahnt, aber auch das ist schon ein paar Jahre her. Das machen die meistens unter sich aus.
Du bist seit 1993 Leiter der...
Nee, seit 97.
Stimmt. Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des DBBs. Hast du dich damals bewusst auf die Stelle beworben?
Ja, das war ganz interessant. Der heutige Präsident und damalige Vizepräsident Ingo Weiß war in meinem Verein Münster eigentlich alles. Der war Abteilungsleiter, Jugendwart, Schiedsrichterwart und unter anderem auch mein Trainer für, weiß ich gar nicht, ein halbes Jahr oder eine halbe Saison oder eine Saison. Und der rief mich dann irgendwann an und meinte, da beim DFB wird was frei, bewirb dich mal. Das habe ich dann gemacht und da ist dann letztlich ja dieses halbe Leben bei rausgekommen. Also über Kontakt zu Ingo Weiß, zum heutigen Präsidenten, ist das damals entstanden.
War dir damals auch klar, dass du den Job so lange machen wirst?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das kann man sich auch gar nicht vorstellen, dass man irgendwas über 25 Jahre lang macht, wenn man anfängt. Ich hatte mal so eine Phase, so mittendrin, da hat es mich mal woanders hingezogen, da habe ich mich auch mal hier und da beworben, aber dann hat sich hier doch einiges deutlich gebessert, so dass ich letztlich überhaupt nicht traurig bin, dass ich so lange hier bin, weil das in der Zeit hat sich ja so viel verändert. In der Zeit ist das Internet dazugekommen, Handys sind dazugekommen, Social Media sind dazugekommen, jetzt relativ frisch noch, also in Anführungsstrichen. Also es ist nicht mehr der gleiche Job wie am Anfang, es hat sich da schon vieles verändert und deswegen ist es auch nie langweilig geworden, weil es halt immer neue Herausforderungen gibt. Früher haben wir mit Fax gearbeitet und ganz viel mit Telefon. Das ist eben komplett anders geworden heute.
Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die man für deinen Beruf braucht?
Gelassenheit wäre nicht schlecht. Gelingt mir nicht immer. Denn man ist schon von einigen Seiten dann immer gefordert und muss es manchmal allen recht machen, was nicht immer einfach ist. Wichtig ist, dass man, also zumindest am Anfang jetzt auch noch, dass man eine gute Schreibe hat, dass man Sachverhalte, die im Basketball stattfinden, egal ob das nun sportliche sind oder auch mal mehr so in die Richtung Funktionärstätigkeit geht, vernünftig beschreiben kann, sodass die Leute das auch verstehen. Ein gewisses technisches Verständnis, gerade heutzutage, kann nicht schaden. Da halte ich mich so über Wasser, sage ich mal. Meine jüngeren Kollegen sind da weitaus fitter als ich, aber ich glaube, das ist auch ganz normal. Ich sag mal, ein einigermaßen sicheres Auftreten, wenn man mal bei einer Pressekonferenz ist oder vor vielen Leuten spricht, das kann auch nicht schaden. Das habe ich auch ein bisschen gelernt. Das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen, beziehungsweise ich habe mich am Anfang immer unwohl gefühlt, wenn ich vor vielen Leuten sprechen musste. Das hat sich geändert. Mittlerweile ist das, gehört es halt einfach so zum Job. Bin immer noch ein bisschen angespannt, das ist aber auch gut so, weil sonst geht's in die Hose, wenn man das nicht ist. Aber es ist nicht mehr so, dass ich da irgendwie nicht schlafen kann vorher oder irgendwie mir ständig Gedanken mache. Also ist schon sehr vielseitig. Hektisch sein sollte man nicht. Und wie gesagt, diese Gelassenheit gelingt einem mal mehr, mal weniger. Aber das hilft ja generell in jedem Beruf, wenn man ein bisschen ruhiger oder gelassener sein kann.
Was sind für dich die wichtigsten Veränderungen dieser Zeit beim DBB?
Ja, habe ich ja eben schon gesagt. Also es hat sich einfach auf dem technischen, medialen Sektor unglaublich viel getan. Wie gesagt, als ich angefangen habe, gab es das Telefon und ein Faxgerät. So hat man versucht, den Kontakt zu den Medien herzustellen. Und ich habe halt dann über Spiele was geschrieben auf dem Computer und das dann per Fax an die Agenturen geschickt, ganz am Anfang. Es gab ja auch keinen schnelleren Weg, außer man hätte es direkt aus der Halle dann telefoniert. Dann ist relativ schnell in den ersten Jahren E-Mail dazugekommen. Das war ein wesentlicher Schritt. Dann hatten wir unsere erste eigene Website. Das war so Ende der 90er. Und damit hat sich natürlich dann alles schrittweise immer weiter geändert. Social Media und Handy waren auch weit entfernt. Das gab es auch Anfang der 2000er dann irgendwann. Handy, aber bis das mal ein Smartphone wurde und man da mit Bildern, mit sonstigen Sachen arbeiten konnte, war es noch ein weiter Weg. Am Anfang war es halt ein Telefon und man konnte SMS verschicken. Ja, und jetzt ist es einfach dominiert, die Arbeit von Social Media. Das wird immer wichtiger. Die Website verliert an Bedeutung und die klassischen Kommunikationsmittel auch, was ich ein bisschen schade finde, weil halt vieles oberflächlicher wird. Und bei den Social Media bin ich jetzt nicht so affin. Da braucht man einfach dann in meinem Alter jüngere Kollegen, die damit aufgewachsen sind, was ich ja nicht bin. Bei mir ist das im Anführungsstrichen im hohen Alter einfach so dazugekommen. Insofern hat sich eine Menge geändert, gerade in dem Bereich. Aber Basketball ist immer noch Basketball, auch wenn sich da natürlich viel ändert. Und ich gehe immer noch gerne zu den Spielen, guckst du mir an und schreib dann was drüber oder mach Interviews drüber, so wie heute zum Beispiel.
Was waren die drei besten Momente in den letzten 27 Jahren?
Da gab es ganz, ganz viele. Gab auch ein paar richtig ärgerlich. Also der größte Moment war eindeutig letztes Jahr in Manila. Diese ganze Zeit auch vorher schon in Okinawa. Dieser Sommer war einfach so besonders, dass man den wahrscheinlich nie vergisst. Und auch so gemeinsam hat mit den Leuten, die daran beteiligt waren, das hat einen zusammengeschweißt und das bleibt. Das ist schon einfach großartig. Die erste Medaille war auch super in Indianapolis 2002 die Bronzemedaille bei der WM. Das war auch ja einfach ein tolles Erlebnis. Ich war damals noch nicht oft in den USA gewesen und diese ganze, das ganze Drumherum und dann noch eine Medaille zu gewinnen, das war schon toll. Ja, und ansonsten, also jeder Medaillengewinn, von denen ich ja zum Glück jetzt ein paar haben durfte, war schon großartig. Am unerwartetsten war es sicherlich 2005 mit der Silbermedaille in Belgrad, als wir in der Vorrunde schon, also nicht schon in der Vorrunde richtig schlecht gespielt haben und uns keiner auch nur irgendwie eine Chance eingeräumt hat, sind wir dann halt bis ins Endspiel gekommen. Und das Ganze halt immer mit Dirk Nowitzki, das waren schon besondere Zeiten, einfach mit dem Kollegen dann durch die Jahre zu gehen und immer wieder zu erleben, was er so auf dem Spielfeld und abseits so anstellt, das ist schon nicht jedem gegeben, das ist ein Privileg und da bin ich auch sehr dankbar für.
Wie ist das für dich, wenn du bei einem großen Turnier wie Olympia dabei bist? Hast du dann den ganzen Tag Stress?
Und jetzt bei Olympia ist ja noch ganz frisch. Den ganzen Tag Stress hat man nicht. Man ist zwar den ganzen Tag angespannt und überlegt, wie man was macht. Also ich sag mal so, an Spieltagen selbst geht es in erster Linie um das Spiel. Dann ist man ein paar Stunden vorher in der Halle, bereitet alles vor. Wenn vor dem Spiel noch Interviews gewünscht sind, arrangiert man die. Also das ist halt die Haupttätigkeit, dass man dann die Spieler oder Trainer zu den jeweiligen Fernsehanstalten begleitet und das abwickelt. Das ist auch die im Prinzip komplette Stunde nach dem Spiel so der Fall. Erst die aktuellen Interviews am Spielfeldrand, dann so Mixzone und bis das Ganze mal vorbei ist, ist dann meistens ja eine Stunde rum. Danach schreibe ich dann den Spielbericht zu Ende und das ist dann relativ überschaubar zeitlich. An Nichtspieltagen gibt es meist ein Training und dann halt Medientermine, wo zum Beispiel die Medien dann zum Training kommen, sich die letzten 30 Minuten angucken können und danach Interviews sind. Das muss man vorher schon planen und im Kopf haben. Und man ist halt grundsätzlich während der ganzen Zeit immer Ansprechpartner. Also in Lille und Paris habe ich also jeden Tag Dutzende von Anrufen gekriegt, die irgendwas wissen wollten, ob der Verletzte wieder spielen kann oder wie es der Spielerin geht und solche Sachen. Also da ist man dann halt das Sprachrohr und gibt dann so viel Informationen wie nötig preis. Manche Sachen möchte man auch nicht sagen, das ist dann aber auch okay. Insofern ist es schon stressig, aber ich hatte auch ganz viel Zeit, zum Beispiel in Paris, mir einfach mal Sachen anzugucken und dieses ganze Olympiagefühl mit aufzusaugen, das gehört auch dazu. Aber vom Grundsatz her ist man trotzdem jederzeit erreichbar und es kann immer irgendwas sein, was man dann bearbeiten muss. Aber das ist ja, das ist eigentlich ganz normal. Wenn Veranstaltungen sind oder Spiele sind, dann ist das eigentlich immer gleich.
Und wenn du dir dann das Spiel anschaust, kannst du dann die ganze Zeit ruhig bleiben oder schimpfst du in einem unbeobachteten Moment auch mal über die Schiedsrichter?
Aber die Schiedsrichter eigentlich selten, weil das macht man nicht, sag ich mal. Da denkt man sich dann eher so ein Teil. Ansonsten gehe ich da schon mit und freue mich und bin auch verärgert oder enttäuscht, wenn was nicht klappt. Das darf ich mir schon erlauben. Ich werde da niemanden, also als Press Officer sollte man jetzt nicht da auf und ab hüpfen und rumschreien. Aber dass man mal den Arm hochreißt zum Jubel oder so, das ist durchaus erlaubt, wenn man das nicht ununterbrochen macht. Da muss man sich schon ein bisschen im Griff haben, aber es bringt nichts, zu den Schiedsrichtern was zu sagen. Klar ärgert man sich über manchen Pfiff oder Nicht-Pfiff, aber das ist es dann auch gewesen. Das macht es nicht besser, wenn man das dann kundtut oder sogar noch schreibt. Das sollte man sich möglichst sparen. Das mache ich auch nur ganz, ganz selten, wenn es wirklich sehr, sehr auffällig war. Dann versuche ich das im Text ein bisschen mit unterzubringen, ohne dass ich da jetzt direkt schreibe. Die Schiedsrichter waren schlecht, das formuliere ich dann ein bisschen anders.
Genau, Papa sagt jetzt gerade, du hast ja auch das Spiel kommentiert?
Nee, nur einen Kommentar abgelassen.
Kommentar
zu Frankreich-Japan.
Zu Frankreich-Japan, genau. Weißt du den noch?
Wo habe ich den abgelassen? Dann weiß ich es vielleicht.
Instagram.
Oh, ich weiß, dass ich das Spiel gesehen habe, dass ich restlos begeistert war, aber was ich dazu geschrieben habe, weiß ich nicht mehr.
Das waren nur so drei Menschen, die sich die Augen zuhalten, da stand Referees.
Oh ja, manchmal, ja stimmt, das, jetzt weiß ich es genau wieder. Das war diese Szene, wo der Franzose den Dreier wirft und der Japaner angeblich gefoult haben soll. was alle sehen konnten, was man in jeder Wiederholung sehen konnte, dass das eben nicht war, da konnte ich mich dann mal nicht zurückhalten, das stimmt. Das ist aber dann auf meinem privaten Account und würde ich niemals irgendwie beim DBB oder so machen. Aber ja, stimmt, das ist ein seltenes Beispiel, mache ich eigentlich nicht. Fast noch mehr habe ich mich überhaupt darüber geärgert in dem Fall, dass der Japaner überhaupt hingegangen ist, weil der hätte den einfach werfen lassen können und nichts wäre passiert und er hätte mit einem Punkt gewonnen. Aber ja, in dem Moment war ich dann so ein bisschen Basketball-Fan für Japan, weil der Underdog das einfach so großartig gemacht hat, dass ich da nicht stillhalten konnte. Stimmt. Oh, ihr beobachtet mich aber genau. Jetzt muss ich vorsichtig sein.
Kann man als Pressesprecher ein technisches Foul kriegen?
Ich sitze ja nicht auf der Bank und bin auch nicht im Teambereich beim Spiel. Deswegen, also wenn man sich da schlecht benimmt, dann kann man von dem Veranstalter, also in diesem Fall vom IOC oder von der FIBA, der entfernt werden auf der Tribüne, wenn man da zu viel Rambazamba macht als Medienvertreter, was ich ja dann bin. Habe ich selber noch nicht erlebt, auch nicht bei Kollegen erlebt, wobei es durchaus, ich sag mal, südländische Kollegen gibt, die da deutlich temperamentvoller mitgehen als ich, wenn da Griechenland spielt oder Spanien, dann gibt es schon einige, die da sehr enthusiastisch mitgehen, aber nie so, dass das jetzt irgendwie dazu führt, dass man Technisches kriegen würde, wenn man auf der Bank sitzt. Wobei dann ja, dann würde der Schiedsrichter wahrscheinlich sagen, setz dich hin und sei still. Das gibt's bei uns allerdings nicht. Und ich habe noch nicht erlebt, dass einer von der Tribüne entfernt wurde, wobei in den Clubwettbewerben oder so ist das, glaube ich, schon öfter mal vorgekommen. Wenn dann, weiß ich nicht, Panathinaikos gegen Olympiakos spielt und die Journalisten genauso parteiisch sind wie die Zuschauer, dann wird es schon mal ein bisschen heftiger. Aber da ich, wie gesagt, nicht auf der Bank sitze, eigentlich kann man nur auf der Bank oder als Teammitglied dann im direkten Umfeld der Bank ein technisches Foul bekommen.
Bei Olympia, hattest du auch die Chance, andere Sportarten anzuschauen oder warst du nur bei Basketballspielen?
Ich war bei 3x3, da hatten wir zum Glück, also wir hatten eine Akkreditierung, die galt für Basketball und mittlerweile haben wir ja zwei Disziplinen und deswegen konnte ich zum 3x3 gehen, was großartig war, was ja einfach sensationell war da in diesem Urban Sports Park, wo die Stadien waren auch für BMX und für die anderen Fun-Sportarten. Da konnte man mal so ein bisschen reinlucken, aber Zugang hatte ich da nicht. Die Athleten konnten das schon. Die haben, glaube ich, auf ihrer Akkreditierung die Möglichkeit, auch andere Sachen anzugucken. Ich hätte mir Tickets versuchen können, Tickets zu kaufen, habe ich aber nicht gemacht, weil die Zeit und Ruhe hatte ich auch nicht, da hinzugehen. Ich war im Deutschen Haus ein paar Mal. Das war sehr nett und da kann man ja auch sowohl nett essen und trinken und quatschen, als auch die Fernsehbilder angucken. Also ich habe in jeder freien Minute dann andere Wettbewerbe auch angeschaut. Aber selber war ich leider nicht vor Ort, aber ich habe das trotzdem, dadurch, dass ich, wie gesagt, beim 3x3 war und dann mittendrin und auch am Eiffelturm da bei dem Beachvolleyball-Court ganz nah dran, habe ich das schon mitbekommen, was für eine großartige Stimmung und was für eine Atmosphäre da geherrscht hat.
Genau, du durftest ja jetzt innerhalb von 12 Monaten eine Weltmeisterschaft und eine Goldmedaille bei Olympia verkünden. Wie kann in den nächsten Jahren getoppt werden oder machst du dir Sorgen, dass die Erwartungshaltung der Fans zu hoch wird?
Ach, die ist natürlich jetzt hoch, aber ich glaube auch bei den Herren jetzt zum Beispiel auch ein Halbfinale bei Olympia ist ja durchaus ein Erfolg, wo man Erwartungen gerecht geworden ist. Es kann ja nicht immer ganz oben landen und wenn man bedenkt, wo wir herkommen, ist es schon gut. Ich bin sehr optimistisch eigentlich, weil ich weiß auch, was für Spieler halt in den nächsten 3 bis 5 Jahren dazukommen aus U18 und U20 Bereich, neben denen, die jetzt vielleicht noch dazukommen, wenn ein paar gestandene Spieler vielleicht irgendwann aufhören werden. Also die Basis ist, glaube ich, im Moment für die nächsten, sag mal, keine Ahnung, 5 bis 8 Jahre insgesamt ziemlich gut. Und das ist gerade in Europa, können mindestens zehn Mannschaften, jeder gegen jeden gewinnen an bestimmten Tagen. Da muss man natürlich auch mal den richtigen Tag erwischen. Aber ja, es ist eigentlich eine Auszeichnung, wenn die Erwartungen an einen hoch sind, weil das hat man sich ja erarbeitet. Und Druck gehört immer dazu. Und ich glaube, als Spieler geht man auch lieber aufs Feld, wenn die Leute sagen, boah, jetzt gewinnen die gegen Spanien, keine Ahnung, als wenn die sagen, ach, jetzt kriegen sie sowieso mit 20 einen drauf. Bei den 3x3 ist es noch ein bisschen anders, weil da sind natürlich jetzt zwei absolute Top-Spielerinnen weg, die aufgehört haben oder wahrscheinlich aufgehört haben. Bei Sonja Greinacher ist noch nicht ganz klar. Da wird es sicherlich nicht immer Gold geben können. Aber auch da, wenn man jetzt mal auf den U18-Bereich guckt, wie die sich gerade schlagen beim World Cup, Also es entwickelt sich alles gerade in ziemlich, auch die Damen, die entwickeln sich auch großartig. Da haben wir auch die beiden Höhepunkte in Deutschland die nächsten 2 Jahre. Also das macht schon Spaß im Moment, viel, viel öfter über Erfolge als über Enttäuschung oder Niederlage schreiben zu können.
Hat sich deine Arbeit verändert seit der Weltmeisterschaft? Hast du seitdem mehr zu tun?
Ja, es gibt mehr Anfragen an Spieler, die dann aber, wenn die Spieler halt bei ihren Vereinen sind, überwiegend von den Vereinen übernommen werden, weil die Spieler ja bei denen angestellt sind. Also wir sind so der direkte Ansprechpartner für Interviews oder Medientermine, wenn die Spieler gerade bei der Nationalmannschaft sind. Ja, das ist generell so, dass das Interesse einfach größer ist. Es wollen mehr Leute was von einem, es bieten einem mehr Leute was an. Das ist ganz normal und das ist eigentlich schön. Also ich sag mal so, die Arbeit, die man macht, die wird von mehreren, von mehr als vorher Leuten überhaupt erst wahrgenommen, registriert und gewürdigt, als früher, wenn man oft auch was gemacht hat, was dann mehr oder weniger keinen interessiert hat. Insofern ist es nicht unbedingt von der Menge her mehr geworden, wobei das ständig zunimmt, sondern eher so vom Grad der Kenntnisnahme, also von der Öffentlichkeit her. Das ist schon, da ist Basketball schon eine deutlich größere Nummer im Moment als vor 2 Jahren. Also als vor der Eurobasket.
Was würdest du gerne beim DBB einführen?
Was ich einführen würde beim DBB? Wow. Das ist eine schwierige Frage. Eigentlich bin ich hier ziemlich zufrieden. Manche Sachen kann man auch nicht sagen. da muss ich leider passen. Das kann ich im Moment gar nicht sagen. Ich würde mich freuen, wenn mehr ehemalige Nationalspielerinnen und Nationalspieler hier mitarbeiten würden oder dann auch vielleicht ehrenamtlich arbeiten würden, wobei das ja einige machen. Das wäre schon toll. Das hätte auch eine gute Ausstrahlung auf die Bevölkerung, auf die Öffentlichkeit, auf die Medien. Aber so ganz konkret, wie gesagt, 1-2 Sachen würden mir schon einfallen, aber da muss man jetzt nicht öffentlich drüber reden. Das sind dann auch interne Dinge. Sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden hier.
Ihr bearbeitet ja auch Akkreditierungsanfragen. Wie viele Anfragen gab es für den Doubleheader in Berlin?
Oh, ich glaube so 80, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich hatte, glaube ich, 40 Arbeitsplätze am Spielfeldrand und nochmal 20 Plätze für Fotografen und muss dann dementsprechend, was selten ist, meistens haben wir genügend Plätze, eine Auswahl treffen und manchen Leuten dann absagen. Das ist nicht immer ganz einfach, weil man auch viele halt einfach nicht kennt. Also so einen gewissen Grundstamm, sag mal, die Agenturen und bestimmte Basketballjournalisten, die sind natürlich, die kennt man da. Es ist dann sowieso klar, dass sie eine Akkreditierung bekommen. Aber gerade bei Fotografen gibt es so eine Flut und man will natürlich auch die ich sag mal, gestandenen Fotografen nicht dadurch verärgern, dass das plötzlich alles viel, viel enger ist und sie keine guten Bedingungen mehr haben. Da frage ich dann auch manchmal einfach Kollegen, ob sie den kennen und was der so macht, weil ich das natürlich nicht alles wissen kann. Aber in der Regel haben wir genügend Plätze und auch, glaube ich, ganz komfortable Plätze für Medienvertreter, von denen aus man gut arbeiten kann.
Plant ihr jetzt jedes Jahr einen Doubleheader in Berlin zu veranstalten?
Das ist halt logistisch extrem schwierig. Ich glaube, wenn das nicht so, weil man muss ja, das hängt ja daran, dass 4 Mannschaften trainieren müssen, auch in der Spielhalle. Dass die Fahrten für 4 Mannschaften so, das ist schon Aufwand für einen Doppelspieltag. Aber ich glaube, wenn es sich machen lässt und wenn das in die Planung auch der Coaches passt, werden wir das wieder machen. In diesem Jahr war es sicherlich deshalb geschickt, weil die Mannschaften auch parallel trainiert haben und ihr Vorbereitungsprogramm haben. Das ist ja sonst anders. Wenn zum Beispiel nächstes Jahr die Europameisterschaft Damen und Herren sind, dann sind die 2 Monate auseinander. Also die Damen spielen schon Anfang Juni, die Herren erst im September. Dann ist das natürlich nicht machbar, weil die Vorbereitungsprogramme sich nicht überlappen. Aber bei Olympia ist halt für beide Teams der Termin gleich und deswegen hat sich das angeboten. Und eben die Mannschaft nochmal vor eigenem Publikum zu präsentieren, kurz vor Olympia, war einfach eine tolle Sache, die sowohl für Damen als auch für Herrenfans, glaube ich, eine schöne Sache war. Die Spielerinnen und Spieler selber fanden es gut. Und ich glaube, sobald das irgendwo machbar ist, werden wir es wieder tun. Aber nicht irgendwie fest geplant pro Jahr. Das geht, wie gesagt, allein schon wegen der Terminlage nicht.
Warum habt ihr in diesem Jahr keinen Supercup in Hamburg veranstaltet?
Das hat einen ähnlichen Grund. Es ging einfach zeitlich nicht und ganz platt gesagt, es gab keine Gegner. Denn zu dem Zeitpunkt, wo der hätte stattfinden sollen, liefen die Vorturniere für die Qualifikationsturniere für Olympia. Und wir waren ja nur eine, wir hatten das Glück, als einzige europäische Mannschaft ja vorher schon für Olympia qualifiziert zu sein durch unseren Weltmeistertitel. Und die Serben waren es auch als Zweiter. Aber alle anderen Mannschaften mussten sich qualifizieren und waren teilweise in Übersee und wo auch immer beschäftigt und auch dementsprechend mit ihren Vorbereitungsprogrammen und Testspielen früher als wir. Und deswegen ging nur in Anführungsstrichen dieses eine Spiel in Hamburg gegen die Niederlande, weil die nicht beteiligt waren an den Olympia-Qualifikationen. Und die anderen Spiele, die wir dann hatten, dementsprechend gegen Japan und ganz am Anfang gegen Frankreich. Mehr war einfach aus terminlichen Gründen nicht drin. Und die Franzosen hatten ja auch keine Olympia-Quali, deswegen konnten wir die zweimal spielen, weil die als Gastgeber automatisch dabei waren. Aber alle Mannschaften waren im Festprogramm und die hätte man nicht nach Deutschland bekommen können.
Wie eng ist dein Kontakt mit der Nationaltrainerin?
Mit der Trainerin?
Ja, also mit dem Team, Trainerteam.
Meinst du jetzt von den Herren?
Nee, von den Frauen. Ach, also Frau. Oder von beiden.
Ja, mit der Bundestrainerin und dem Bundestrainer hat man natürlich in meiner Position regelmäßig Kontakt, weil man einfach Statements, Zitate, sowas braucht von denen oder gemeinsam Pressekonferenzen macht. Das ist natürlich abseits der Spiele seltener, weil zum Beispiel Lisa ist ja auch in Kanada die ganze Zeit, die ist ja nur bei den Spielen wirklich in Deutschland. Mit Gordy war es schon öfter so, der war hier in Hagen auch in der Geschäftsstelle und hat hier gewohnt, also den hat man teilweise dann auch täglich getroffen und mit ihm gequatscht. Alex Mumbrou, der neue Trainer, ist jetzt noch nicht hier in Hagen. Ich weiß gar nicht genau, wie das mit ihm geplant ist. Aber den werde ich sicherlich dann auch öfter sehen. Und da der ja hauptberuflich angestellt ist hier, sieht man den halt öfter. Dann der ist halt auch während der Nichtspielzeit dann mal hier oder bei den Bundesligaspielen oder so, zum Beispiel in Bonn, wo ich auch regelmäßig hingehe, dann sieht man sich schon und hat mit denen zu tun. Mit den Assistant Coaches eigentlich wirklich dann nur, wenn auch die Spiele stattfinden.
Verfolgst du auch die Trainings der Teams?
Ja klar, es gehört ja dazu, dass wir auch darüber berichten. Wir haben ja unsere Kollegen, die Videos und Fotos machen und ich schreibe da meist einen Text dazu. Hin und wieder sind Medien dabei, die man dann im Zaum halten muss, beziehungsweise denen man dann die Interviewpartner zuführt. Also ich bin schon in der Regel, wenn ich denn vor Ort bin, bei jedem Training dabei. Ist natürlich auch interessant und man muss ja auch einfach Infos haben oder so die Stimmung mitkriegen, wie es ist, wenn man das dann später auch in Richtung Medien transportieren muss.
Bist du nur mit den A-Nationalmannschaften unterwegs oder auch mit Jugendteams zu besonderen Turnieren?
Also bei besonderen Turnieren fährt dann auch jemand von uns mit, zum Beispiel bei Weltmeisterschaften. Also dieses Jahr war unser Volontär mit und letztes Jahr auch bei U19-WM der Mädchen und U17-WM der Jungs. Also solche Sachen können wir dann schon besetzen, fahren wir auch mit. Aber ansonsten sind das so viele Wettbewerbe und so zeitlich ist das gar nicht machbar. Wir sind da nah dran und berichten auch, wie du vielleicht weißt, dann drüber, sowohl auf Website als auch in Social Media über jedes einzelne Spiel. Aber dass dann immer jemand mitfahren kann, so ist die personelle Ausstattung leider noch nicht. Das ist einfach nicht machbar. Aber auch wir haben zum Beispiel jetzt das große Jugendturnier, das Albert-Schweitzer-Turnier gehabt, mit den besten U18-Nationalmannschaften der Welt. Da sind dann alle drei, die wir hier sind, auch vor Ort und arbeiten das dann. Aber das gelingt halt gerade bei Wettbewerben im Ausland oder so nicht immer ab und zu. Wie gesagt, ja, wenn es Weltmeisterschaft ist im Jugendbereich, dann sind wir schon dabei nach Möglichkeit. Also so oft wie möglich, würde ich mal sagen.
Mit wem arbeitest du beim DBB am engsten zusammen?
Mit Leistung, also wir haben ja verschiedene Bereiche hier. Ein Bereich ist der Leistungssport. Dort wird dann ganze Arbeit gemacht für die Nationalmannschaft. Das ist schon unser engster Bereich hier innerhalb des DBB. Dann haben wir eine Marketingagentur, die heißt BWA. Das ist wie eine Abteilung bei uns. Also die sitzt auch direkt hier im Nebengebäude. Die machen dann so Plakate und die führen die Länderspiele durch logistisch und die erstellen Pressewände und machen die ganze technische Ausstattung. Und ein Kollege ist dann auch der hilft uns auch beim Erstellen von Texten und die machen eine eigene 3x3-Tour. Mit denen haben wir auch sehr viel zu tun, weil man da einfach zusammenarbeitet und sich gegenseitig ergänzt. Aber ich habe auch zu den 3x3-Kollegen hier im Haus engen Kontakt, natürlich zur Geschäftsführung. Das ist schon relativ, wir sind ja nicht so ein Riesenladen. Also hier sieht man sich schon jeden Tag und hat auch immer mal wieder was zu tun, auch mit den Schiedsrichtern oder Trainern. Also das ist, da wir für alles zuständig sind und über alles berichten, haben wir auch zu allen Kontakt. Mit einigen mehr, mit anderen weniger.
Was ist für dich die schwierigste Aufgabe in deinem Beruf?
Generell, da habe ich zum Glück toi 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 noch nicht so furchtbar viel erlebt, unangenehme Meldungen verbreiten oder erklären zu müssen. Das ist natürlich nicht so angenehm, wenn da mal was kommt. Wie gesagt, da war ich bis jetzt nicht so furchtbar oft mit involviert. Was in heutiger Zeit normal ist, mich immer ärgert, aber das ist halt so, dass halt Meldungen, die man sich für einen bestimmten Tag vornimmt, auf jeden Fall vorher rauskommen, weil irgendeine Lücke ist immer. Also ich habe, glaube ich, jetzt schon die letzten 10 wichtigeren Meldungen, so wie neuer Bundestrainer oder sonstiges, sind, glaube ich, vorher von anderen Medien natürlich vermutet worden, aber dann so, dass nach unseren Informationen und so weiter. Da habe ich mich am Anfang sehr drüber aufgeregt, weil ich das einfach affig finde und die sich da gegenseitig immer nach unseren Informationen oder wir wissen es früher als alle, das finde ich ein bisschen kindisch, aber es ist halt bei den Medien auch wichtig. Mittlerweile nehme ich auch das gelassener, weil ich weiß, dass das in der heutigen Zeit gar kaum zu vermeiden ist, wenn man irgendwas abspricht, dass das nicht irgendwie durchsickert oder einer davon erfährt und dann ist es schon passiert. Insofern, ja, das ist somit das in Anführungsstrichen Schwierigste. Es gibt immer mal Situationen, wo es blöd ist, wo man irgendwas abgesprochen hat mit dem Spieler zum Beispiel und der ist dann, hat dann trotzdem keine Lust und dann sagt es dann kurzfristig ab oder solche Sachen. Das kommt auch sehr selten vor. Manchmal ist es auch einfach menschlich verständlich, wenn man enttäuscht ist nach dem Spiel oder so, aber das ist manchmal ein bisschen ärgerlich, aber auch das hält sich extrem in Grenzen. Da habe ich, glaube ich, schon eine ganz gute Situation, dass die Spielerinnen und Spieler wissen, dass sie sich, sag mal, zu den Medien begeben, egal ob sie jetzt gerade verloren oder gewonnen haben. Ist natürlich immer angenehmer nach dem Sieg. Das versteht auch jeder. Und das geht auch meistens gut.
Gibt es Turniere, auf die du dich freust?
Ich freue mich auf jedes Turnier. Also nächstes Jahr ist Europameisterschaft in Deutschland, der Damen in Hamburg, eine Vorrunde. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich erstens Damenbasketball gerne gucke und drüber berichte und zweitens Hamburg eine super Stadt ist dafür. Da kann man es immer aushalten. Dann ist die Herren-Europameisterschaft, das ist auch immer ein Highlight. Sag mal, die besten Mannschaften der Welt bis auf Kanada und Australien und USA sind eigentlich alle da. Ja, das ist, solche großen Meisterschaften sind immer besondere Erlebnisse, weil man da halt auch oft mal in Städte, Länder kommt, wo man vielleicht noch nicht war und ein bisschen Zeit zum Angucken hat man ja immer. Das gehört halt auch dazu. Ist ja nicht nur Basketball. Aber grundsätzlich freue ich mich auf jedes Turnier, auf jedes Länderspiel eigentlich. Immer wenn man aus dem Büro rauskommt, die Arbeit ist auch wichtig und so, aber wenn man dann endlich rauskommt in die Halle, ist dann halt das, was den Job hier auch ausmacht, dieser Mix. Wenn ich nur hier im Büro sitzen würde und das alles vorbereiten und machen würde, wäre das nicht erfüllend. So ist es das schon.
Interessierst du dich auch außerhalb der Arbeit für den deutschen Basketball? Welche Ligen verfolgst du am meisten?
Ja, absolut. Also ich gucke die Bundesliga eigentlich so viel es geht und ganz besonders gerne die Euroleague. Also ich bin absoluter Euroleague-Fan und gucke mir das auch regelmäßig an. Nicht nur deutsche Mannschaften, auch andere. Bin jetzt nicht so ein NBA-Freund, habe ein paar NBA-Spiele gesehen in den USA, weil wir da drüben waren bei unseren Spielern. Das war fast immer sehr enttäuschend, weil es auch oft keine Playoff-Spiele waren, sondern in der laufenden Saison. Und ja, das ist einfach nicht mein Basketball. Also nach vorne dribbeln, 1 gegen 1 spielen und das gleiche hinten, das ist nicht so meine Welt. Ist natürlich jetzt ein bisschen sehr übertrieben, gebe ich zu. Es sind schon großartige Spieler drüben, das will ich auch gar nicht schmälern, aber die Art des Basketball ist nicht meine. Da bin ich dann eher europäisch aufgestellt. Aber ich gucke natürlich schon. Manchmal sage ich auch, nee, jetzt habe ich auch überhaupt keinen Bock mehr, an irgendein Basketballspiel anzugucken. Gucke auch die Spiele meiner Töchter oder habe die jahrelang geguckt, die spielen beide Basketball, haben beide Basketball gespielt. Da waren wir natürlich als Eltern auch immer dabei. Insofern gibt es ein Leben ohne Basketball, auch privat bei mir nicht.
Hast du mit den Spielern auch außerhalb der Trainings- und Fieberturniere zu tun?
Eigentlich nur, wenn bestimmte Anfragen oder Termine sind oder Wünsche an die, dann leite ich das weiter und kommuniziere kurz mit denen, aber ansonsten nicht. Mittlerweile bin ich ja auch altersmäßig relativ weit von denen entfernt. Das ist, glaube ich, bei meinen Kollegen ein bisschen anders, die teilweise auch private Kontakte haben mit denen, aber das ist bei mir nicht so. Ich verstehe mich mit allen gut. Ich arbeite auch gerne mit denen zusammen, aber dann außerhalb der Länderspielzeit oder so ist es, wie gesagt, beschränkt auf Anfragen von Medien oder wenn man mal sonst irgendwas hat, was man von ihnen will oder was die von einem wollen, aber ist jetzt nichts auf, also bei mir zumindest nichts auf privater Ebene.
Wenn du dir eine Wunschnationalmannschaft aus allen deutschen Spielern aufstellen könntest, früher wie heute, was wäre deine Starting Five?
Wow. Oh, also Dirk Nowitzki, selbstverständlich. Jetzt kann ich mir mit ganz, ganz vielen verscherzen. Aber egal. Dennis Schröder auf der 1. Ich muss mal ein bisschen überlegen. Mike Koch auf der 2. Franz Wagner auf der 3. Dirk Nowitzki auf der 4. Und da bin ich richtig oldschool und das ist jemand, mit dem ich so ziemlich den besten Kontakt, das beste Verhältnis habe, auch wenn's, ja, machen wir denn mal. Ich stelle Patrick Fehmerling auf die 5. Er könnte aber jetzt noch 5 Starting Fives aufzählen, jeweils verschiedene, die alle auch es verdient hätten. Also da ist jetzt kein Chris Welp bei, kein Mike Jekyll, kein, weiß ich nicht, kein Daniel Theiss und kein Moritz Wagner und so weiter. Aber egal, das sind die 5, die ich einfach mal nehmen würde. Und ich glaube, die könnten ganz gut spielen.
Und wie sähe die Starting Five bei den Damen aus?
Wow, das ist schwieriger. Ich glaube, wir hatten noch nie oder ganz, ganz lange so eine gute 1, wie wir jetzt haben. Also würde ich Alexis Petersen nehmen. Auf der 3 Satou. Ich überlege gerade, ob wir bessere. Auf der 2 Leo Fiebig. Auf der 5 Marlies Aaskamp. Und auf der 4. Wow. Schwierig. Jahre oder wieder was direkt aus früherem Bereich. Ich nehme Jahre. Also ganz viele aktuelle Spielerinnen. Eigentlich nur Marlies von früher, was natürlich auch Quatsch ist, aber jeder zu seiner Zeit. Aber das wäre so die Mannschaft, mit der ich ins Rennen gehen würde.
Du hast den neuen Nationaltrainer der Herren Alex Mumru schon kennengelernt. Was für ein Typ ist er?
Ich habe ihn leider nur am Telefon und per Mail kennengelernt, weil ich bei der Pressekonferenz wegen der Friday for Future Aktivisten leider nicht anwesend sein konnte. Mein Kollege hat das übernommen, aber am Telefon ist er sehr nett, sehr angenehm. Ich glaube, auf einer gleichen Wellenlänge, so in die Richtung gehend, wie Gordy das war, wobei man das natürlich jetzt schwer sagen kann. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt und sehr gespannt darauf, dass es endlich losgeht. Und ich kannte ihn schon als Spieler. Also ich war schon Pressesprecher beim DFB, als er noch gegen uns gespielt hat. War ein guter Spieler, war jetzt nicht so immer in der allerersten Reihe, so wie, weiß ich nicht, Fernandes und Rodriguez und so, aber guter Schütze, guter Spieler. Ja, ich bin gespannt. Also wenn ich ihn dann persönlich kennenlerne, dann schauen wir mal, wie es geht. Aber ich habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl.
Wie halt vorher.
Das ist jetzt übrigens Telefon bei mir hier im Büro, das lasse ich einfach mal klingeln. Ich hoffe nicht, dass das stört.
Nee, alles gut.
Okay.
Wie weit vorher wusstest du, wer der neue Coach wird?
So 2-3 Wochen vorher. Das war noch nicht hundertprozentig klar dann, aber ich bekomme da schon rechtzeitig Infos, damit ich auch was vorbereiten kann und nicht am selben Tag dann plötzlich alles aus dem Boden stampfen muss. Da braucht man schon ein bisschen. Ja, also das meine ich ja damit. Das müssen natürlich einige Leute ein bisschen vorher wissen. Und dann ist, ja, dann passiert es halt, dass man mal dann von irgendwelchen Medien davon überrascht wird. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt mittlerweile auch ganz gelassen.
Habt ihr ihm auch Ziele für die nächsten Jahre gesetzt?
Das ist ja nicht meine Aufgabe. Da ist dann eher der Sportdirektor und der Vizepräsident für Leistungssport gefragt, Peter Radegast und Armin Andres. Ich glaube nicht, dass es eine feste Zielvorgabe gibt. Ich glaube, dass das Es wird dann gesehen, wie die Mannschaft spielt und auftritt, und dann werden natürlich Erfolge beurteilt, aber halt auch eben, wie ich gerade gesagt habe, wie die Mannschaft spielt. Und wenn sie gut auftritt und gut spielt und irgendwann mal ein Sechster wird, kann das ja trotzdem was Gutes gewesen sein. Insofern, dafür bin ich aber nicht zuständig, das weder ja, mit ihm zu besprechen, noch irgendwie da irgendwelche Regelungen aufzustellen.
Stand es zur Diskussion eventuell auch bewusst, einen deutschen Trainer zu nehmen?
Ich kenne die Diskussion nicht, war nicht dabei. Ich glaube, es wird immer versucht oder immer nach deutschen Trainern geguckt. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt nicht dran beteiligt. Das ist nicht mein Bereich. In diesem Falle habe ich da, also von den verschiedenen, wenn es denn welche gegeben haben sollte, Kandidaten und so, eigentlich nichts mitbekommen.
Eine Frage von Luisa Geiselsöder.
Luisa?
Ja.
Wow, okay.
Wie siehst du die Entwicklung des Damenbasketballs in den letzten Jahren?
Die sehe ich sehr positiv. Ich meine, man muss nicht nur auf die Ergebnisse schauen, aber ich hab's hautnah erlebt, auch schon ein paar Jahre zuvor, auch hautnah an meinen Töchtern, dass halt die WNBL eingeführt worden ist und da plötzlich eine ganz andere Qualität an Spielen gespielt werden konnte von den jungen Mädchen. Und das hat sich jetzt bei weit über 10 Jahren halt so etabliert und so ausgeprägt, dass wir jetzt halt ja auf dem hohen Niveau so viele gute Spielerinnen haben. Und dass dann halt auch die Damen-Nationalmannschaft irgendwann mal so richtig stark wird und, ich sag mal, explodiert, ist natürlich sehr erfreulich. Ich habe das immer schon genossen. Ich war ganz am Anfang, als ich angefangen habe beim DBB, war Damenbasketball noch richtig groß. Da haben wir eine Weltmeisterschaft gespielt, 98, eine Bronzemedaille gewonnen bei der EM 97. Das war so die Zeit von Marlies Askamp und den Kernbergs und so. Die sind heute wahrscheinlich nicht mehr so bekannt, aber das war schon, gehörten die zur europäischen Spitze. Und ich freue mich, dass das jetzt wieder so ist. Und ich glaube, da passiert auch noch deutlich mehr. Oder was heißt deutlich? Da wird sich noch einiges entwickeln, wenn die alle gesund bleiben, toi, 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 und weiter so zusammenspielen, dann freuen wir uns möglicherweise schon gar nicht so weiter Zukunft auch über weitere tolle Erfolge.
Die letzte Frage ist offen. Was wolltest du schon immer mal sagen?
Basketball ist der geilste Sport der Welt. Guckt euch alle an oder spielt am besten noch selber.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Und hier endet wieder eine schöne Folge Korbleger. Wir hören uns sicherlich bald wieder. Und wenn ihr mal Wünsche habt, wen ich interviewen soll, dann schreibt mich doch einfach an. Meine E-Mail-Adresse ist emil@korbleger.net. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen. Guckt nicht zu viel Fernsehen. Treibt euch lieber auf dem Freiplatz rum. Und adios, euer Emil.